SRF 3.
Schleppende Standortsuche. Die neuen Asylbundeszentren kommen später als erwartet. Außergewöhnliche Fahndungsmethode.
Wir wollen diesen Mann haben, wir wollen diesen Täter erwischen und wir wollen den zur Verantwortung ziehen. Und dafür machen wir alles.
Ein Massen-DNA-Test soll zum Vergewaltiger von Emmen führen. Und sonniges Oktoberwetter. Einzig über dem Mittelland hängt der Nebel bei 12 bis 17 Grad. Im Info3-Studio ist Isabel Meissen. Schnellere Verfahren direkt in neuen Bundesasylzentren. Das ist das Kernstück der großen Asylreform und eigentlich müsste schon längst feststehen, wo diese 16 Bundeszentren einst betrieben werden. Die Suche nach den Standorten harzt, aber die Skepsis in den Kantonen wächst und die Reform verzögert sich nach neuesten Informationen noch weiter. Dominik Meyer.
Zürich, Embrach, Kreuzlingen, Altstetten und Giefersing, Kanton Freiburg. Offiziell bestätigt ist erst eine Handvoll Standorte für die neuen Asylzentren. Es harzt. Hans-Jürg Käser will das gar nicht erst abstreiten. Käser ist Berner Regierungsrat und Co-Leiter der Arbeitsgruppe, welche die Fäden zieht bei der Asylreform. Käser sagt, die Flüchtlingskrise, die Massenflucht Richtung Europa mache die Verhandlungen über die grossen Bundeszentren schwieriger.
Das entsteht durch die, in Anführungszeichen, oder durch die Völkerwanderung, der Eindruck einer gewissen Ohnmacht. Mit Ohnmacht sind Regierungen nicht gut bedient. Es ist jedenfalls nicht einfacher geworden.
Kantonsregierungen und Gemeindepräsidenten fürchteten stärker als früher Widerstand aus der Bevölkerung, sagt Käser. Das verzögere alles. Verspätungen gibt es aber auch, weil die Reform politisch noch nicht im Trockenen ist. Die SVP hat das Referendum ergriffen. Nächsten Sommer oder nächsten Herbst kommt es zur Abstimmung.
Die Verzögerung führt dann dazu, dass der Druck, jetzt Standorte realisieren zu können, geringer geworden ist. Und das bedauere ich,
sagt Kantonsvertreter Hans-Jürg Käser. Speziell knifflig ist die Situation in der Romandie. Der Bund plant im Waadtland ein sogenanntes Ausreisezentrum. Von dort aus würden abgewiesene Asylsuchende ausgeschafft. Nur ausgerechnet die Waadt ist heute bei solchen Ausschaffungen alles andere als konsequent. Der Kanton greift kaum durch, weil das die Waadtländerpolitik so will. Als Standortkanton eines Ausreisezentrums aber müsste sich ausgerechnet die Waadt um Ausschaffungen für die ganze Romandie kümmern.
Es gibt offensichtlich Diskussionen um dieses Problem, ja,
sagt Projektleiter Käser. Es geht nämlich auch ums Geld. Mit der Asylreform könnte der Bund den Kantonen Gelder kürzen, wenn sie abgewiesene Asylsuchende nicht konsequent ausschaffen. Dieser Strafartikel bestärkt offenbar die Waadtländer Regierung in ihrem Widerstand gegen ein Ausreisezentrum. Hans-Jürg Käser sagt diplomatisch,
einzelne Kantone befürchten, dass sie dann im Nachteil sind, weil sie dann allenfalls zur Kasse gebeten werden, oder, mit diesem Artikel.
Der bisherige Zeitplan für die Eröffnung der 16 Bundeszentren und für das Inkrafttreten der ganzen Reform sei angesichts all dieser Probleme kaum mehr realistisch.
Es besteht die Befürchtung, dass es noch ein Jahr später wird, 1. Januar 2019.
Die grosse Asylreform ist arg in Stocken geraten.
Die Luzerner Staatsanwaltschaft greift zu einem außergewöhnlichen Mittel, zu einem Massen-DNA-Test. 370 Männer sollen eine DNA-Probe abgeben. Die Ermittler hoffen, dass sie so den Vergewaltiger von Emmen fassen können, den Mann, der im Juli eine Frau vom Velo gerissen und brutal vergewaltigt hatte. Das Opfer ist seither gelähmt. Wer einen Bezug zum Tatort hat, also den Wohnort oder den Arbeitsweg dort, der muss nun antraben. Marianne Balli vom Regionaljournal Zentralschweiz hat mit Simon Kopp von der Luzerner Staatsanwaltschaft gesprochen und sie hat ihn gefragt, wie die betroffenen Männer aufgeboten werden.
Die Männer werden nächste Woche informiert. Der Brief ist jetzt auf der Post. Die werden das nächste Woche erhalten. Wir haben den Weg über die Medien gewählt, um sie wie vorzuinformieren, dass sie wissen, was da wirklich geschieht und dass sie das auch einordnen können.
Reaktionen haben Sie also noch keine, aber rechnen Sie damit, dass sich jemand weigert? Kann er sich überhaupt weigern, diesen Test zu machen?
Dazu zwei Sachen. Das eine ist, wenn sich jemand weigert, ist es ja mal spannend zu wissen, wieso weigert sich diese Person. Das zweite ist, ja, sie hat die Möglichkeit, das zu verweigern. Es gibt dann Gerichtsentscheide, weitere, die folgen müssen und entscheiden müssen, muss er diese DNA geben oder nicht. Und da sind wir zuversichtlich und gehen davon aus, dass die Gerichte uns stützen werden und uns grünes Licht geben werden.
Das wird ein riesiger Aufwand, 370 Männer zu testen. Wie laufen diese Tests ab?
Das ist ein großer Aufwand. Wir haben Räumlichkeiten bereitgestellt, wir haben Personal zur Verfügung gestellt und die werden auch übers Wochenende arbeiten, um diese Tests entgegenzunehmen. Und dann kommt die große Arbeit auch der Auswertung, die sicher mehrere Wochen bis Monate dauern wird.
Es sind ja bereits bis jetzt schon außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen worden, zum Beispiel dieses Kopfgeld, diese 10'000 Franken für jeden Hinweis, was offensichtlich nichts gebracht hat. Ist das ein so außergewöhnlicher Fall? Können Sie sich erinnern, dass es sowas schon mal gegeben hat in Luzern?
In der Kombination von diesen Maßnahmen kann ich mich nicht erinnern, dass man so viele Maßnahmen getroffen hat. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist ein außergewöhnlicher Fall. Er ist unglaublich tragisch, er ist unglaublich emotional und wir wollen diesen Mann haben. Wir wollen diesen Täter erwischen und wir wollen den zur Verantwortung ziehen und dafür machen wir alles.
Bis wann rechnen Sie dann mit Ergebnissen von diesen Tests? Da wird ja die DNA dann abgeglichen mit der, die man am Tatort gefunden hat.
Ja, das werden wir vorweg machen. Immer wieder, wenn wir neue DNA entnommen haben, werden wir diese auch austesten. Übrigens auch löschen danach. Die können wir nur für diesen Abgleich gebrauchen. Jetzt von einem Zeitpunkt zu sprechen, wäre falsch. Wir rechnen mit mehreren Wochen, wenn nicht Monaten.
Simon Kopf war das von der Staatsanwaltschaft Luzern zum Massen-DNA-Test, der im Vergewaltigungsfall von Emmen zum Täter führen soll. Die italienische Mafia ist in der Schweiz organisierter, als man meint, so warnen italienische Staatsanwälte. Warum, das hören wir gleich. Zuerst aber zur Nachrichtenübersicht, die hat heute Bettina Studer.
In der kommenden Wintersaison werden Gäste aus dem Euroraum die Schweiz eher meiden. Davon geht die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich aus. Für Gäste aus den Euro-Ländern sei der immer noch starke Franken ein Hindernis, ihre Ferien in der Schweiz zu verbringen. Allerdings, so die KOF, helle sich die Wirtschaftslage in Europa auf. Diese Tatsache und eine höhere Nachfrage aus anderen Ländern kompensierten den Rückgang zumindest teilweise. Die Regierungen der beiden Halbkantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft wollen in den Bereichen Hochschule und Kultur nun doch weiterhin eng zusammenarbeiten. Basel-Landschaft hatte die Kooperation in Frage gestellt, aus Kostengründen. Die Regierung von Basel-Stadt will nun in den nächsten Jahren mehr Geld einschießen, um Zeit zu gewinnen für weiterführende Verhandlungen. Dieser Finanzspritze von insgesamt 60 Millionen Franken muss das baselstädtische Kantonsparlament noch zustimmen. Beim Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Lastwagen sind im Südwesten Frankreichs mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen. Laut dem Innenministerium in Paris prallte der Bus östlich von Bordeaux mit dem Lastwagen zusammen und ging in Flammen auf. 8 Personen hätten sich retten können. Lokale Medien berichten, dass eine Seniorengruppe an Bord des Busses gewesen sei, auf dem Weg zu einem Ausflug. Kommende Woche geht die italienische Post an die Börse. Das dürfte dem Staat rund 3,4 Milliarden Euro einbringen. Das sagte der italienische Finanzminister, nachdem er heute den Preis für eine Aktie bekannt gegeben hatte. Die Nachfrage sei groß und übersteige das Angebot deutlich, hieß es. Eine internationale Jury hat den Schweizer Pavillon an der Expo in Mailand ausgezeichnet mit dem Expo 2015 Award in der Kategorie «Beste Interpretation». Im Schweizer Pavillon sei das Expo-Motto «Den Planeten ernähren, Energie für das Leben» am besten veranschaulicht worden, so die Begründung der Jury. Die Weltausstellung in Mailand dauert noch bis Ende Monat. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.888 Punkten plus 1,1%. Der Euro wird zu 1 Franken 0,819 gehandelt, der Dollar zu 97,40 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint vielerorts die Sonne. Morgen ist es zunächst teils neblig, teils sonnig. Später ziehen aus Westen Wolkenfelder auf. Die Temperaturen erreichen 12 bis 17 Grad.
bei Mittag.
Italienische Mafiosi treffen sich und sprechen über Waffen und Drogen. Nichts Besonderes, will man meinen. Aber wenn es im Seele einer Thurgauer Beiz geschieht wie vor einem Jahr, dann liegt der Fall natürlich etwas anders. Im Moment stehen in diesem Zusammenhang in Italien zwei Verdächtige vor Gericht. Sie sollen in der Schweiz eine Zelle der kalabresischen Mafia betrieben haben. Unser Italien-Korrespondent Franco Battel hat die zuständigen Staatsanwälte getroffen. Diese warnen, die Schweiz solle das Problem nicht unterschätzen.
Sie haben unauffällig im Thurgau gelebt, als Taxifahrer und als Lastwagenchauffeur. Vor Jahrzehnten schon waren sie von Kalabrien ganz unten im italienischen Stiefel in die Schweiz eingewandert. Hinter der braven Fassade aber stecke die Mafia, sagt Antonio De Bernardo, ein erfahrener Staatsanwalt und Mafiajäger aus Reggio Calabria.
Noi vediamo chi sono queste persone, cioè con quali 'ndranghetisti hanno rapporti.
Wir wissen, mit wem diese beiden Italiener in Verbindung standen. Wir haben sie abgehört. Für ihn ist klar, diese beiden Italiener hätten in Frauenfeld einen Ableger der kalabrischen 'Ndrangheta geleitet. Dafür müssten sie 16 bzw. 14 Jahre ins Gefängnis. Die Verteidigung bestreitet nicht, dass sich die beiden Angeklagten im Thurgau mit Landsleuten organisiert hatten, sagt aber, diese Treffen seien eine Art Brauchtum gewesen, Folklore, nichts Kriminelles. Staatsanwalt De Bernardo widerspricht.
Non esiste una società di 'ndrangheta che non commette reati, ovviamente.
Es gibt keine 'Ndrangheta, die keine Verbrechen begeht. Und tatsächlich sprechen die Angeklagten auf dem Video, das die Schweizer Behörden heimlich aufnahmen, mit ihren Landsleuten nicht über Spaghetti oder guten Wein, sondern über Drogen und Waffen. Für Staatsanwalt De Bernardo ist klar, was das Ziel der 'Ndrangheta ist, ob sie nun in Italien oder in der Schweiz operiert.
Il fine ultimo della società di 'Ndrangheta è di comandare in un territorio in modo che gli affiliati alla società abbiano.
Die 'Ndrangheta wolle ein Gebiet kontrollieren, wolle eine Gegenmacht aufbauen. Die Mittel zum Zweck seien überall der Handel mit Drogen, Erpressung oder die Einschüchterung. Bisher allerdings ist es nicht gelungen, den Angeklagten in der Schweiz beispielsweise Drogenhandel nachzuweisen. In Kalabrien geht man jedoch davon aus, dass es solche Verbrechen gegeben hat. Der zweite, mit dem Fall betraute Staatsanwalt Nicola Gratteri sagt dazu:
Purtroppo molte cose sfuggono al controllo anche della precisa Svizzera.
Leider würden selbst in der präzisen Schweiz viele Dinge unbemerkt bleiben. Sein Kollege De Bernardo fügt an:
Siamo noi che abbiamo questi limiti mentali e dobbiamo.
Wir sind limitiert, sagt der Mafiajäger und meint damit die Staaten und ihre Justiz. Die Mafia aber habe solche Grenzen und Limiten längst gesprengt.
Das war Franco Battel und das Urteil in diesem Mafia-Prozess könnte schon heute bekannt werden. Radio SF wird wieder berichten. Das Weltgeschehen kompakt und verständlich, das ist Info 3, das nächste Mal dann um 17 Uhr. Heute im Studio waren Karin Britsch und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.